Werbung.
Ja, Sebastian, wir kennen uns jetzt ja schon fast 10 Jahre, aber heute verrate ich dir was, was du garantiert noch nicht über mich wusstest.
Oh, und muss ich jetzt Angst haben?
Quatsch. Du darfst aber raten. Ich gebe dir jetzt 3 Möglichkeiten und nur eine davon stimmt.
Na dann leg los.
Möglichkeit 1. Ich habe zu Schulzeiten mal einen Karaoke-Wettbewerb gewonnen. Möglichkeit 2, ich bin Münzsammlerin. Oder Möglichkeit 3, Halil und ich haben auf unserer Hochzeit die Hebefigur aus Dirty Dancing nachgetanzt.
Okay, also ich weiß, Karaoke ist genauso wie bei mir nicht dein Ding. Und dass Daniel dich über Dirty Dancing hebt, sehe ich auch nicht so richtig. Also sammelst du Münzen.
Genau. Mein lieber kleiner Opi hat nämlich zu Lebzeiten immer mal wieder was von seiner schmalen Rente abgezweigt, um mir so Gedenkmünzen und Euro-Sammlerstücke aus den verschiedenen Ländern zu kaufen. Und das war so typisch für diese Kriegsgeneration. Er meinte dann immer: Mädle, dann hast später nicht nur Erinnerung an mich, sondern auch was, was im Notfall verscheppern kannst. Also auf Deutsch, dass es halt nicht nur als Erinnerung dient, sondern auch was, was man dann in harten Zeiten weiterverkaufen könnte.
Das ist eine schöne Geschichte und ich ahne, warum du sie mir heute erzählst.
Genau, wir haben nämlich wieder einen Werbepartner und zwar Rappermünzen. Und passend zu dem, was mein Opa schon damals im Kopf hatte, also im Notfall was zum Verscheppern, geht es heute tatsächlich um echtes Gold.
Stimmt, der Goldpreis ist ja ständig in den Nachrichten, ist ständig ein Thema, Rekordhoch, Jagd, Rekordhoch.
Eben, und genau deshalb fand ich jetzt auch das Angebot, das Rapper für unsere Hörerinnen und Hörer hat, ziemlich spannend. Da gibt es nämlich eine echte Goldmünze mit Springbockmotiv. Was ich selber bisher auch noch gar nicht wusste, dass der Springbock eins der bekanntesten Sammler- und Anlegermotive überhaupt ist. Ich meine, ich hätte auch einen in meiner Sammlung. Und diese Münze gibt es jetzt für unter 20 Euro.
Unter 20 € für eine richtige Goldmünze.
Yep, für eine richtige Goldmünze und mit unserem Hörercode CAMPERSTYLE, CAMPERSTYLE, bekommst du nochmal 20% Rabatt obendrauf.
Und was man wissen muss, die Springbottmünze ist weltweit auf nur 20.000 Stück limitiert. Das heißt, das ist nichts, was man in ein paar Monaten noch nachbestellen kann. Also am besten ganz schnell zugreifen und zwar auf repa.de/camperstyle. Ich buchstabiere REPPA.de / CAMPERSTYLE.
Was noch ganz wichtig ist, den Code CAMPERSTYLE musst du beim Checkout manuell eingeben, sonst wird der Rabatt nämlich nicht angewendet.
Ja, also wenn du gerade auch denkst, Mensch, Gold wollte ich mir eigentlich schon länger mal angucken oder jemandem ein außergewöhnliches Geschenk machen willst, ist das ein ziemlich entspannter Einstieg.
Den Link zur Springbockmünze, den Code und alle Infos gibt's wie immer in den Shownotes.
Werbung Ende.
Hallo und herzlich willkommen zur Camperstyle Kaffeepause, deiner kleinen Portion Camping für zwischendurch. Ich bin Nele.
Ich bin Sebastian und wir haben noch ein bisschen Feedback und Gesprächsbedarf über Fahrzeuge im Gepäck.
Schauen wir mal, wie weit wir kommen heute. Ich fange einfach mal an mit Feedback von Thorsten. Der hatte sich auf unser vorletztes Hörerfeedback hingemeldet. Da ging es ja um den Tipp zur ADAC Drive App. Und Thorsten schreibt: Hallo ihr beiden, vielen Dank für euren Podcast. Ich habe die ADAC-App ausprobiert und musste leider feststellen, dass man, um die Fahrzeugdaten eingeben zu können, eben doch Mitglied sein muss. Aber vielleicht ist das ja wirklich ein gutes Thema. Welches Navi ist das Beste im Wohnmobil? Macht weiter so, liebe Grüße, Thorsten.
Und das ist ja, das ist, ich finde, also jahrelang habe ich da eine relativ klare Antwort gehabt und aktuell ist es tatsächlich gar nicht so einfach zu beantworten, weil es auch so viel gibt und so viel nicht mehr gibt, was es früher gab an Apps. Ich überlege gerade, also wir haben jetzt tatsächlich sehr viel, als ich unterwegs war, also Google Maps ist für mich nach wie vor immer noch eins der wichtigsten. Wir haben ja schon darüber gesprochen, warum das manchmal nicht so cool ist und nichtsdestotrotz, egal mit welchem Fahrzeug ich unterwegs bin, ist es bei mir zu 90% im Einsatz. Jetzt in Montenegro kam noch ein bisschen Osman mit dazu, weil wir einfach Strecken hatten als, ich glaube, GPX-Dateien. Und das ließ sich halt damit super geil abfahren und quasi nachfahren sozusagen. Da war das wirklich sehr hilfreich. Und ich hatte auch kurz überlegt am Anfang, ob wir Sidechick noch mit, also ob ich da nochmal ein Abo mache, aber die hatten dann nur noch irgendwie, glaube ich, das Jahresabo und das habe ich dann irgendwie nicht eingesehen für eine 14-tägige Fahrt. Und ich habe es auch ehrlicherweise überhaupt nicht vermisst, aber ich war natürlich auch mit einer Absitzkabine und einem Pickup jetzt weder riesengroß noch riesenlang noch riesenschwer, so dass das also nicht das Thema war. Aber ich würde die beste App für mich also noch rausgeben, Google Maps und dann Osmond, weil ich es doch ab und zu mal, oder Osmond, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, doch ab und zu nutze. Wenn man es viel nutzt, ist aber Sidechick, glaube ich, auf jeden Fall einen ganz, ganz großen Blick wert, so aus der historischen Erfahrung.
Also wir testen gerade Osmond auch, weil wir eben, hatte ich ja schon gesagt, von Google Maps weg wollen. Wir sind da, also Halil fuchst sich da gerade rein, der sagt, das ist gut, aber führt ihn oft irgendwie über sehr große Umwege. Und das Tool ist sehr, sehr mächtig. Also das ist ja ein Open-Source-Projekt und man muss da schon sich einarbeiten, wenn man das wirklich intensiver nutzen möchte. Und was wir festgestellt haben bisher, ist, dass zum Beispiel die Echtzeit-Staumeldungen ein bisschen schwächer als bei Google Maps oder ADAC Drive auch sind. Dafür ist es kostenlos und man kann dann zusätzlich, glaube ich, für ein paar Euro jährlich unbegrenzt Karten runterladen. Ich meine, das war auch bei Osmond, dass Halil gesagt hat, im Google Store, also im Play Store, ist es irgendwie kostenpflichtig und wenn man es direkt über die Website runterlädt, dann ist es kostenfrei.
Ja, weil man das ja sozusagen am App Store vorbei ja immer ein Risiko mit sich bringt. Klar, wenn es kostenlos ist, aber man muss dann halt wirklich sicher gehen, dass man auch bei dem Hersteller selber das runterlädt, osmond.net und nicht irgendwo.
Ja.
Vielleicht das als Hinweis. Und das ist ja häufig so, dass aber den Startversion kann man sich tatsächlich kostenlos einrichten. Und ich glaube auch, wenn man auf der Webseite sich den Account einrichtet, kann man das, glaube ich, auch nutzen. Ich hatte aber jetzt gleich das Monatsabo mir geholt für Pro, glaube ich, weil ich wollte einfach 2-3 Features daraus nutzen und fand Monatsabo halt super, weil ich brauchte es halt die 14 Tage. Und deswegen war ich auch sofort wieder schockverliebt in Osmond und es hat auch uns nicht im Stich gelassen. Da auf jeden Fall meine Empfehlung.
Ich bin immer noch Fan für Sidechick. Die sind zwar teurer geworden. Ich glaube irgendwie aktuell so um die 90 Euro oder 80 Euro, je nachdem, was man halt braucht. Aber die finde ich jetzt so in meinem oder in unserem Langzeittest bisher am zuverlässigsten. Und ansonsten, weil du ja nach Navis gefragt hattest, Thorsten, welches Navi ist das Beste im Wohnmobil? Da kann ich dir leider keine aktuelle Auskunft geben, weil wir da schon ewig keins mehr nutzen von den Tragbaren. Ich weiß gar nicht, ob es Falk überhaupt noch gibt, aber von TomTom und Garmin gibt's verschiedene. Ich finde, für das, was die dann bieten, sind die überteuert und mich nervt es halt, dass ich dann ständig wieder irgendwas kostenpflichtig verlängern muss. Wir hatten früher einen TomTom, das war gut, aber irgendwann haben wir die Updates nicht mehr gemacht, weil die uns dann auch zu teuer waren. Die haben dann irgendwie sowas um die 100 Euro im Jahr gekostet, alleine die Updates. Und dann haben halt die Staumeldungen nicht mehr funktioniert, die Stauumfahrungen nicht mehr funktioniert. Dann war das Ding irgendwann quasi auch für das, was wir brauchten, nicht mehr wirklich nutzbar und haben das dann ehrlich gesagt in die Tonne gekegelt und sind dann eben auf Apps umgestiegen, weil wir da auch viel flexibler sind, wenn wir mal wechseln wollen.
Und ja, also wenn man ein modernes Fahrzeug hat, hat man ja auch meist Apple oder Android CarPlay sozusagen, dass man es dann auch auf den Displays nutzen kann. Wir hatten in unserem Liner zum Schluss einfach ein Schwanenhalsstativ, also so ein Schwanenhalshalter und ich hatte ein iPad dran. Und wenn man ein iPad mit LTE-Modul hat, also mit Handy-Modul hat, dann hat das auch GPS eingebaut und das hat halt auch super funktioniert, weil da hatte ich halt einen großen Bildschirm, weil die Frontscheibe im Liner war relativ weit weg und das kleine Handy war dann doch manchmal ein bisschen weit. Da könnte man sich noch behelfen, aber ich würde auch ehrlicherweise mir kein fertiges Navi-Gerät mehr kaufen, weil die einfach, also klar, die schließt du im Zweifel an und die funktionieren, solange auch wie du dafür bezahlst. Aber so bist du halt mit einem Tablet deutlich flexibler. Ja. Und kannst es halt auch nicht nur für die Navigation nutzen, sondern kannst es halt auch noch abends, keine Ahnung, eine Serie gucken oder kannst was im Internet gucken. Und das finde ich ehrlicherweise für meine Anwendungszwecke besser. Und der Kaufpreis ist auch gar nicht groß unterschiedlich, wie ich finde. Gut, man muss jetzt noch, wenn man eine kostenpflichtige App wie Sidechick, muss man natürlich den App-Kaufpreis noch mit dazu nehmen. Aber ich würde das gedanklich mal durchrechnen. Und empfangstechnisch im Auto funktionieren die eigentlich auch sehr, sehr gut, selbst mit bedampften Frontscheiben, was ja manchmal so das Problem war. Aber da haben wir tatsächlich überhaupt keine Probleme gehabt. Also vielleicht noch als Gedankenanstoß für die Hardware selber, ob man vielleicht nicht auch auf ein Tablet setzen kann. Die Halter dafür kosten nicht viel. Man kann es an Strom anschließen. Oder wie gesagt, ansonsten halt, wenn man ein modernes Fahrzeug hat, CarPlay von Apple und von Android, auch eigentlich ziemlich gut integriert.
Dann kommen wir zu Christine. Hallo ihr Lieben von Camperstyle, besonders Nele und Sebastian. Zuerst herzlichen Dank für die Erwähnung meiner E-Mail und eure Rückmeldungen im Podcast. Ich stehe vielleicht vor der Anschaffung eines geeigneten Gefährts zum Campen, vorausgesetzt, ich bringe den Mut auf, allein loszufahren. Bis vor etwa 5 Jahren war ich noch gemeinsam mit meiner Tochter unterwegs, damals allerdings noch mit Zelt. Nun frage ich mich, welche Variante für mich sinnvoll wäre. Schließlich wird man mit den Jahren nicht unbedingt wendiger. Das kann ich wohl bestätigen. Gerade hatten wir es, dass ich so Rücken habe heute. Wahrscheinlich müsste es eher ein Fahrzeug sein, das ich auch im Alltag gelegentlich nutzen kann. Oder wäre vielleicht doch ein zweites Fahrzeug mit Wechselkennzeichen ratsam. Wichtig wäre mir außerdem, dass auch mein E-Bike gut Platz findet. Mir ist bewusst, dass es inzwischen viele praktische Hilfsmittel gibt, Einpackhilfen etc. Trotzdem würde ich mich an einen Wohnwagen, so wie du ihn fährst, Nele, wahrscheinlich nicht heranwagen. Alle Achtung davor. Mangels ausreichender Fremdsprachenkenntnisse würde sich mein Vorhaben vorerst wohl hauptsächlich auf den deutschsprachigen Raum beschränken. Falls jemand Tipps oder Erfahrungen hat, womit man möglichst unkompliziert unterwegs sein kann, ohne auf ein gewisses Maß an Komfort verzichten zu müssen, würde ich mich sehr freuen. Mich würde auch interessieren, wie anderen der Einstieg in ein gelegentliches Camper-Dasein gelungen ist. Vielen Dank euch beiden für eure Rückmeldungen und besonders auch dir, Sebastian. Nachdem ihr gerade an einem neuen Buch arbeitet, ist vielleicht sogar etwas dabei, das für mich hilfreich sein könnte. Ganz herzliche Grüße und viele Erfolg weiterhin, Christine. Darf ich da direkt anschließen? Es kommt natürlich darauf an, Christine, was du für ein Budget hast und was du auch unter einem gewissen Komfort verstehst. Aber wenn du bisher mit Zelt unterwegs warst, könnte ich mir vorstellen, dass du mit einer Lösung wie bei uns, mit so einem kleinen Bus eigentlich ganz gut beraten wärst. Ich war ja mit dem Bus auch jetzt schon öfter mal alleine unterwegs für so Kurztrips und ich finde, für alleine ist es ein Top-Fahrzeug mit so einem ausziehbaren oder umklappbaren Bett. Dann hast du da eine Sitzgelegenheit. Du hast eine, wenn du möchtest, je nachdem, was du dir da zulegst, eine kleine Kochnische. Du kannst eine Kühlbox aber auch einfach nur reinstellen und mit einem Kocher dann draußen kochen. Wir haben ja einen Citroën Jumpy Space Tourer. Der ist ein ganz normales Alltagsfahrzeug, jetzt vielleicht nicht für eine Stadt, wo es nur Mini-Parkplätze gibt, ne? Aber so für Kleinstädte oder auf dem Land oder so perfekt. Der hat keine 5 Meter Länge und man kommt damit wirklich auch noch in ganz normale, auch ein bisschen engere Parklücken rein. Und dann bräuchte man halt keine 2 Fahrzeuge, was dann ja auch wieder mehr Unterhalt, mehr Anschaffungskosten und so weiter bedingt. Und auch Stellfläche, ne? Muss man ja auch immer bedenken, dass man für jedes Fahrzeug, was man hat, auch einen Stellraum braucht in irgendeiner Form. Und ein E-Bike könntest du da super mit einem Heckträger oder vielleicht sogar mit einem Kupplungsträger transportieren. Das wäre so von dem, was du erzählt hast, eigentlich aus meiner Sicht eine ganz gute Lösung für dich. Wenn du jetzt sagst, du bist noch ziemlich flexibel, dann könnte auch vielleicht ein Minicamper für dich in Frage kommen, also so ein Hochdachkombi. Aber ich würde jetzt eher tippen, sowas in Kleinbusgröße, also VW-Bus, Citroën, Renault, Toyota, was es da alles gibt in der Größenordnung, vielleicht mit einem kleinen Aufstelldach oder mit so einem kleinen Hubdach, damit man im Innenraum Stehhöhe hat. Das ist nämlich das, was ich sehr vermisse bei unserem Bus. Da werden wir mal gucken, ob wir uns da noch was einbauen können. Und dann hat man da eigentlich alles, was man braucht. Sebastian, du nix.
Genau, das ist eigentlich das, was ich habe gerade gedacht. Also auf jeden Fall würde ich das Thema Hubdach, Faltdach, Klappdach mit reinbringen an der Stelle, weil dann hast du halt quasi ein flaches Fahrzeug, wo du aber trotzdem Stehhöhe herstellen kannst. Das wäre genau der Punkt. Das ist nämlich auch sowas, wo ich gerade immer mal wieder mich mit beschäftige. Ich war ja mit der Abseitskabine unterwegs und die war super komfortabel, weil du konntest halt drin stehen und auch Gregor, der sehr groß ist, konnte drin stehen, aber dann hast du halt auch ordentlich Höhe, die du mitbringst, die an hier und da einfach im Alltag manchmal hinderlich ist. Ich meine, für ein normales Campingfahrzeug nicht das Thema, aber so alltagstauglich ist halt was Flaches deutlich angenehmer und deswegen genau dieses Klappdach, Hubdach würde ich da mit ins Spiel bringen, weil es eben auch deine Schlaffläche nochmal vergrößert und deine Wohnfläche und deine Arbeitsfläche und deine Lagerfläche. Also man ist dann einfach ein bisschen flexibler, weil man kann halt oben drin pennen und muss dann auch nicht unten immer alles umbauen. Also es hat alles Vor- und Nachteile. Hat auch Nachteile sicherlich wie Wind- und Wetteranfälligkeit, wo man sich mit beschäftigen muss. Auch da gibt es wieder verschiedene Lösungen. Es ist halt ein sehr individuelles Thema, genauso wie generell Autokauf. Ne? Das ist, wo fängst du an, wo hörst du auf? Ich würde dahin kommen, dass ich dich auf eine Campingmesse schicken würde, auf eine der großen, und dann einfach dir 2 Tage Zeit nehmen und einfach rumlaufen und gucken, welche Konzepte so auch dir ins Auge vielleicht fallen, für dich passen würden, und danach dann quasi, ist auch immer eine Budgetfrage, ne, gucke ich dann, kann ich mir einen Neuwagen leisten, möchte ich lieber im Gebrauchtwagenbereich gucken, aber dann hast du zumindest schon mal eine Idee von Grundfläche, von Stehhöhe, von Aufstelldach, von Fahrzeug und so weiter. Ich glaube, das nimmt viel ab, aber es sind natürlich dann 2, 3 anstrengende Tage, die man einplanen muss.
Was natürlich auch immer eine Möglichkeit ist, dass man sich ein normales Fahrzeug, also so einen normalen Kleintransporter kauft und den dann einfach modular bestückt. Also entweder mit einer Campingbox, die man auch wieder rausnehmen kann, dass man halt einen vollwertigen Transporter weiterhin hat. Oder so, wie wir es gemacht haben, dass wir einfach Kühlbox, Klo und was haben wir noch? Kisten reinstellen. Und wir haben uns selber ein Bett gebaut. Das war relativ einfach. Also das könnte man sich auch nachbauen ohne große handwerkliche Kenntnisse. Mit Aluprofilen zum Beispiel, was man dann eben mit so einem ausziehbaren Rahmen versehen kann. Also, dass man eben nicht die hohen Anschaffungskosten von so einem ausgebauten Campingfahrzeug erstmal sich aufhalst, sondern mal guckt, was man überhaupt wirklich braucht und dann vielleicht so Stück für Stück einfach die Sachen reinbauen lässt oder selber reinbaut, die man benötigt für unterwegs.
Ja, und mieten, ne? Also genau. Vielleicht nicht in der Hauptsaison, aber in der Offseason einfach mal die großen Plattformen, gerade die Privatplattformen wie Paul Camper und Jes Kapper und wie sie alle heißen, mal durchgucken. Und einfach auch mal ein bisschen größeren Umkreis schauen, gar nicht nur bei dir in der Nähe, sondern einen großen Umkreis, und einfach mal die Fahrzeuge angucken und dann etwas so ein bisschen filtern und schauen, was quasi da in deine Richtung käme, und dann einfach mal ein Wochenende damit losdüsen und einfach ausprobieren. Klar, ist alles mit Kosten verbunden, aber viel besser kannst du es quasi nicht hinkriegen. Also, oder das finden, was dich glücklich macht. Und hatte letztens Igor, mein Mitarbeiter, so schön gesagt, Haus baust du 3-mal, ne, so eigentlich. Und es ist beim Camper auch nicht so viel anders. Also natürlich gibt es Menschen, die gleich beim ersten Mal einen richtigen Camper finden, aber auch da ist es so, dass du vielleicht erst beim dritten Camper genau das hast, was du brauchst. Aber deswegen finde ich auch das Mietenthema oder Leihenthema sehr, sehr spannend, weil man da einfach ausprobieren kann. Es ist immer schön, wenn jemand Erfahrungen hat und Gedanken hat, und das ist eine schöne Inspiration. Und vielleicht haben wir auch noch Hörer und Hörerinnen, die für Christine noch mal ein bisschen Feedback haben, wie sie eingestiegen sind, wie sie angefangen haben, was ihnen geholfen hat. Aber am Ende ist halt dann noch mal die persönliche Geschichte, die man selber ausprobieren muss. Und da wären das, glaube ich, unsere Gedanken dazu.
Dann komme ich zu Vera. Ganz spannendes Thema, Sonnenfinsternis am 12.8. in Spanien. Hallo Nele, hallo Sebastian, ich höre euren sehr informativen Podcast seit letztem Jahr. Dabei habe ich einige gute Tipps bekommen, insbesondere in der Folge über Norwegen. Letztes Jahr war ich 3,5 Monate solo in Skandinavien unterwegs mit Kastenwagen. Nun meine Frage, ich möchte am 12.8. die totale Sonnenfinsternis beobachten. Da werde ich sicherlich nicht die Einzige sein. Habt ihr irgendwelche Infos, wie die Auslastung der Campingplätze sein könnte? Kann man freistehen, beziehungsweise werden die Regeln etwas gelockert, zum Beispiel Markise ausfahren, Stuhl und Tisch aufstellen und ansonsten eher sich ruhig verhalten? Ich würde mich freuen, wenn ihr ein paar praktische Tipps für den Zeitraum rund um die Sonnenfinsternis hättet. Schöne Grüße, Vera. Ich glaube, da sind wir einer Meinung, Sebastian. Was ist dein Tipp? Wird Spanien die Regeln lockern?
Nein, ich glaube nicht, dass Spanien die Regeln lockern wird, aber vielleicht nochmal für dich die Regeln, und die sind eigentlich, finde ich, ganz okay. Also was in Spanien generell erlaubt ist, ist, dass du mit deinem Wohnmobil da, wo es nicht verboten ist, parkst. Und jetzt ist die Frage, was ist der Unterschied zwischen Parken und Campen? Und ganz einfach, was okay ist, ist in dem Fahrzeug schlafen und essen. Was nicht okay ist, ist draußen Dinge stehen haben, also Möbel draußen stehen haben, Stufe, Treppe draußen haben, auf Keile fahren, die Stützen ausgefahren haben, die Seitenfenster aufgeklappt haben. Die Dachfenster sind wiederum okay. Wäsche aufhängen, Müllsack draußen hängen lassen. Das ist alles Campingverhalten, das ist alles nicht erlaubt.
Ich möchte nur dazu anmerken, dass in ganz, ganz vielen Regionen Spaniens, ich habe es jetzt wieder in Katalonien gesehen, aber auch schon in anderen Bereichen, auf sehr vielen normalen Parkplätzen immer steht Wohnmobile nur von zum Beispiel 7 bis 22 Uhr oder 8 bis 22 Uhr oder eben Verbote für die Nächte. Also drin schlafen mache ich auch mittlerweile in Spanien ein großes Fragezeichen dran, ob das überhaupt noch möglich ist. Wenn du natürlich einen Kastenwagen hast, ist es ein bisschen unauffälliger als mit einem weißen Wohnmobil. Aber generell würde ich eher tippen, dass die Regeln gerade in der Hauptsaison, das ist ja im August noch mitten in der Hauptsaison, eher nicht gelockert, sondern vielleicht sogar verschärft werden, also dass mehr geguckt wird.
Nö, es ist einfach da, wo es erlaubt ist, darfst du das, was ich gesagt habe. Aber es gibt natürlich viele Bereiche, wo es verboten ist. Und in einigen Regionen, also ich weiß, in Andalusien ist das so, aber auch in einigen anderen, dass du mit dem Wohnmobil maximal 24 Stunden stehen darfst. Also quasi eine Nacht nicht campen. Campingverhalten ist okay mit dem Wohnmobil, länger oft nicht. Und wie du aber sagst, es gibt auch viele Bereiche, wo es halt schon per se verboten ist, ne, wo dann dran steht, Wohnmobile nicht. Das ist vor allen Dingen da, wo viele Wohnmobile sind, gang und gäbe mittlerweile.
Und da wäre jetzt auch mein Tipp, wenn du die Möglichkeit hast, zeitlich. Die Sonnenfinsternis ist ja, so wie ich das mal gelesen hatte, ich hoffe, ich täusche mich nicht, in erster Linie in Nordspanien und dann in Andalusien zu beobachten, also als totale Sonnenfinsternis. Eine partielle gibt es in ganz vielen Bereichen, aber die finde ich jetzt persönlich nicht so spannend. Die habe ich einmal in Mexiko erlebt, das war wie eine schnelle Dämmerung. Also das war völlig unspektakulär. Und wenn du die Möglichkeit hast, dann eben vielleicht nicht gerade in Bilbao zu sitzen, sondern vielleicht bis nach Kantabrien rüber zu fahren, wo generell halt, zumindest meiner Erfahrung nach, auch in der Hauptsaison ein bisschen weniger Tourismus ist als jetzt zum Beispiel in Andalusien oder vielleicht auch im Baskenland, einfach auch von der Erreichbarkeit her, dann könnte das vielleicht helfen, dass du Ecken findest, wo du in Ruhe stehen kannst. Aber so eine Sonnenfinsternis dauert ja nicht stundenlang, ne? Das sind ja, weiß nicht wie viele Minuten, aber da sich mal irgendwo hinzustellen mit dem Camper und das zu genießen, ist, da sehe ich jetzt nicht das Riesenproblem.
Also wenn du, also die ist, glaube ich, 2 Minuten und noch was, also ist relativ kurz. Und Asturien ist natürlich ganz spannend, aber Asturien ist auch einer der Gebiete, wo du nur maximal 24 Stunden stehen darfst. Ich meine, dass das für ganz Asturien gilt. Tipp von mir wäre halt, landeinwärts zu fahren. Also ich sehe die Gegend zwischen Burgos und Valladolid, Saragossa und so weiter. Also da gibt's viele, viele Regionen, die extrem ländlich sind, wo du mit Sicherheit weder auffallen noch Schwierigkeiten haben wirst. Je mehr du an die Küste kommst, desto mehr wirst du halt Probleme kriegen. Also die kurze Antwort ist, die Regeln werden sicherlich nicht gelockert. Ich finde tatsächlich aber die Regeln relativ entspannt in Spanien. Wie gesagt, du musst immer gucken, ob in dem, in Anführungszeichen, Bundesland, wo du gerade unterwegs bist, diese 24-Stunden-Regelung gilt. Und ansonsten Dachfenster auf, kein Problem, drin essen, drin schlafen und alles andere bitte nicht machen. Und dann ist das auch in Spanien im Normalfalle kein Thema, je weiter weg du von allen bist. Und dann kannst du das da quasi sicherlich ganz gut genießen. Aber es ist ein kurzes Vergnügen.
Ja, und ich war wirklich, ich hatte mir einen ganzen Tag freigenommen in Mexiko und habe die ganze Familie zusammengetrommelt, um auf unser Familiengrundstück zu fahren. Und damit wir das gemeinsam, diesen wahnsinnig verbindenden Moment erleben können. Und dann saßen wir da alle wie die Eumel, haben gewartet, bis die Sonne weggeht. Die Hunde waren völlig gelangweilt. Ich war die ganze Zeit mit Blick auf die Uhr. Und es war halt, wie gesagt, nur wie eine Dämmerung, eine starke, schnelle. Naja, ich hoffe, für dich ist es ein bisschen spannender. Ich habe noch ein interessantes Feedback von Philipp bekommen. Allerdings sind da viele private Infos drin, deswegen möchte ich es nicht vorlesen. Philipp ist ja unser Hörer und mein alter Schulfreund, der mit einem selbst ausgebauten Kofferanhänger als Wohnwagen unterwegs ist. Und Philipp hat mich nochmal auf die Wichtigkeit eines guten Schutzbriefes beziehungsweise einer guten Versicherung oder einer guten Mitgliedschaft in einem Automobilclub aufmerksam gemacht. Philipp war nämlich mit der ganzen Familie im Urlaub und sowohl auf der Hinfahrt als auch auf der Rückfahrt hatte er mit zwei unterschiedlichen Zugfahrzeugen eine Panne und das Auto musste jeweils abgeschleppt werden. Also wirklich, so viel Pech kann man eigentlich gar nicht haben an einem langen Wochenende. Also die konnten sich dann ein anderes Zugfahrzeug organisieren, weil die eben nicht so weit von zu Hause entfernt waren, um es kurz zu machen. Aber leider auf dem Rückweg hat dann das andere Zugfahrzeug auch noch den Geist aufgegeben. Also musste der Abschlepper zweimal kommen.
Oh Gott.
Ja, und er hat gesagt, also bei seinem Schutzbrief stand es tatsächlich bis zuletzt offen, ob der Wohnwagen mit abgeschleppt werden kann oder nicht, weil am Telefon haben sie ihm gesagt, ja, und als der Abschlepper dann vor Ort war, hat er gesagt, nee, eigentlich machen wir das nicht. Also da nochmal, wir haben es ja schon in mehreren Podcast-Folgen gesagt, der Hinweis, bitte kontrolliert, wenn ihr mit einem Wohnwagen unterwegs seid, ob bei eurer Versicherung oder bei eurem Automobilclub oder bei eurem Schutzbrief oder bei allen zusammen auch die Klausel drin ist, dass der Anhänger mitgenommen wird, wenn nur das Zugfahrzeug eine Panne oder einen Unfall hatte. Es gab nämlich auch schon Nutzer, die dann den Anhänger, sprich ihren Wohnwagen an der Autobahn haben stehen lassen müssen. Also, oder selbst eben den Transport bezahlen mussten.
Ja, das ist natürlich auch zweimal.
Ja, das ist richtig.
Eine Reise ist natürlich richtig nervig.
Und dazwischen sind dann auch noch mal Sachen passiert, die, tut jetzt hier nichts zur Sache, aber das war wohl ein etwas stressiges, langes Wochenende für die arme Familie.
Ja, das ist auch noch ein Thema, was ich noch vor mir herschiebe, die Schutzbriefrecherche, weil einfach gerade so viele Dinge dazwischen gekommen sind, aber das muss man auch nochmal angehen.
Ja, und ist halt auch sehr, sehr umfangreich und wir wollen da ja keinen Quatsch erzählen dann, ne? Ihr solltet euch dann ja auch auf die Infos verlassen können.
Zumal ja der große Gelbe gerade angekündigt hat, dass er die Preise deutlich erhöhen wird. Und viele kleinere auch sehr intensiv gerade überall werben damit, dass ja der große Gelbe so teuer ist und gar nicht so viel leistet. Das ist also ganz spannender Markt gerade. Aber ja, wir haben viel auf dem Tisch und viel auf dem Plan, aber zu wenig Zeit, um alles umzusetzen. Aber es steht noch auf der To-Do-Liste.
Dann letztes Feedback, das war, glaube ich, von Thomas, ne?
Ich glaube, ja, ich habe dummerweise den Namen nicht mit raus kopiert und mich gerade aus WhatsApp ausgeloggt. Ich muss gleich erstmal das WhatsApp-Telefon suchen, was irgendwo seit der Montenegro-Reise rumliegt in der Wohnung. Ich weiß gar nicht, wo.
Okay. Weil das ist, was wir neu bestellt haben für dich.
Ich nutze das ja tatsächlich quasi immer nur, um WhatsApp auf dem Rechner zu verbinden, damit ich halt da die WhatsApp-Nachrichten von euch lesen kann. Und ansonsten liegt das rum, weil ich reagiere ja weder auf Anrufe noch auf irgendwas. Aber es liegt jetzt irgendwo und ich habe mich gestern aus WhatsApp ausgeloggt.
Okay,
also Thomas, ja.
Thomas, denke ich. Hallo und guten Morgen. Ich hatte euch beiden ja gesagt, wenn ich die erste Erfahrung mit dem E-Auto und dem 750 Camper habe, gebe ich euch Bescheid. Ja, das muss Thomas sein. Also wir haben den Kia PV5 jetzt seit Ende Februar und ich habe auch das Bett von Travel Tiger drin. Seit letzter Woche Dienstag hat der PV5, oder heißt der PV5, ich weiß nicht, jetzt endlich vom Kia-Händler die Anhängekupplung bekommen. Es gab dann eine kurze Testfahrt mit unserem Standardanhänger, der mit Plane die gleichen Maße hat wie der 750 Camper mit Dachzelt drauf. Seit gestern Nachmittag bin ich nun mit der großen Tochter auf dem Weg nach Hameln zum Dachzeltfestival 26 und muss sagen, es ist gut, mit dem Anhänger zu fahren. Der PV5 braucht natürlich mehr Strom, aber es ist okay. Unser Diesel braucht ja auch fast das Doppelte mit dem Wohnanhänger dran. Wir haben einen Verbrauch von circa 30 Kilowattstunden auf 100 Kilometer, was circa 50% mehr ist als im Alltag. Da liegen wir bei 18,5 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Wobei auf der Autobahn ohne Anhänger der Wagen auch 22,5 Kilowattstunden braucht. Natürlich alles bei jetzigen Wetterbedingungen. Punkt. Wenn ihr noch Fragen habt, gerne melden oder auch, wenn noch, wie mit Nele besprochen, Interesse an einer Podcast-Aufnahme besteht. Ja, Thomas, auf jeden Fall. schick mir doch bitte nochmal oder uns deine Kontaktdaten an podcast@camperstyle.de. Wahrscheinlich haben wir die auch irgendwo noch, aber dann habe ich die nochmal aktuell und dann kriegst du eine Einladung. Finde ich total spannend.
Ja, ich hatte die auch schon per WhatsApp geschrieben und kann da auch nochmal dazu schreiben.
Gerne. Also,
genau, finde ich auch eine spannende Kombo, weil auch ich gerade in meinem Leben sozusagen das Thema Auto auf dem Tisch habe. Also sprich unser Oller SUV ist überhaupt nicht mehr wirtschaftlich und macht auch für das, wie wir hier leben und wie wir hier fahren, überhaupt keinen Sinn mehr. Und deswegen will ich ihn eigentlich jetzt zügig abstoßen und suche was Neues. Und der Gedanke ist natürlich, also zum einen durch Montenegro habe ich jetzt sehr Bock auf Offroad bekommen. Gleichzeitig macht es aber da auch wieder keinen Sinn, irgendwie ein Offroad-Fahrzeug mir hierher zu stellen, weil dafür fahre ich einfach viel zu wenig. Das weiß ich noch nicht, wie man das lösen kann. Nele hatte mir vorhin gerade einen T4 Synchro gezeigt bei Kleinanzeigen.
Den habe ich mich heute Morgen verliebt, weil zufällig kommen leider in meinem Algorithmus bei Kleinanzeigen, wenn ich nach Pflanzen suche, auch komischerweise immer irgendwelche Offroad, also irgendwelche Allradfahrzeuge mit rein. Weiß auch nicht, wie das passiert.
Weil für mich ist eigentlich klar, ich möchte ein Elektrofahrzeug haben. Ich brauche keinen Verbrenner mehr kaufen. Wir haben hier eine riesige Solaranlage, wo in 2 Jahren die Einspeisevergütung abläuft. Und also zusätzlich haben wir auch noch genügend Balkonkraftwerke stehen. Also das würde quasi keinen Sinn machen. Wir fahren nicht so viel. Wir fahren nicht so viel lange Strecken. Und da stecke ich jetzt gerade mitten in diesem Thema drin. Und dann überlegt man halt, will man auch irgendwas, was man vielleicht auch als Camper nutzen kann? Also sprich, geht man Richtung vielleicht ID.Buzz oder auch den Kia PV5 oder doch lieber nur ein PKW und später mal das Camper-Thema. Es ist also tatsächlich super schwierig. Und ich fühle aber irgendwie auch nicht, Nele hatte vorhin gesagt, wäre nicht so ein kleiner Wohnwagen dann für dich toll, und am Ende des Tages aber ein kleiner Wohnwagen würde für die Messen für mich Sinn machen, aber ansonsten ist es gar nicht meine Reiseart, weil ich gerne lieber weit weg von Menschen sein wollen würde und campen wollen würde, und das ist dann halt kein Wohnwagen. Ja, also da stecke ich gerade drin, deswegen fand ich ja auch die Erfahrung bei dir, dem PV5 oder PV5 mit einem Hänger zusammen. Also Hänger kommt für mich nicht in die Tüte, ich will kein Gespann fahren. Ich glaube, dass das eine coole Kombo für viele sein kann. Ich werde mal gucken, was so die nächsten Wochen bringen. Wir werden uns da bestimmt jetzt irgendwann mal entscheiden, weil noch kriegen wir für unseren alten ganz okayes Geld. Das wird sicherlich nicht besser werden. Also, weil mit Sicherheit wird sich die, auch wenn es ja gerade ein bisschen eine Entspannung auf dem Erdöl- und Spritmarkt gab, bin ich mir recht sicher, dass sich das weiter zuspitzen wird, weil es sieht nicht danach aus, als ob es da irgendwie eine Besserung gibt. Und die hat mir sagen lassen, dass auch die Vorräte langsam zur Neige gehen. Also ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir müssen da uns jetzt mal ein bisschen entscheiden, und ich bin mal gespannt, was es werden wird, aber ich vermute, dass es eher ein normales Alltagsfahrzeug werden wird, und vielleicht wird das Dachzeltthema dann nochmal aufgreifen, oder ich weiß es auch noch nicht. Also super schwierig.
Aber schau dir mal ruhig den Kia an. Ich hatte ja da bei uns auch Artikel zu veröffentlicht, als er neu rauskam. Und ich meine, Kia hat auch vor einiger Zeit angekündigt, da so Ausbaumodule fürs Camping mit anbieten zu wollen. Also das ist ein richtig cooles Teil, finde ich.
Es ist aber ehrlicherweise, bin ich gedanklich auch gestern schon habe mich gegen den ID.Buzz entschieden, und der Kia ist ja so dieselbe Gruppe, weil ich es einfach dann doch zu selten nutze, als dass das sinnvoll wäre. Also wir werden das Fahrzeug über die Firma leasen und nicht kaufen, und das finde ich für einen Camper sowieso schwierig, weil du dann nichts drin machen kannst. Und ich denke mal sozusagen, dass es dann jetzt eher ein Standard Elektro-PKW wird, den wir leasen ganz normal, und dann zusätzlich einfach gucken, was das Thema Camper in mein Leben spült. Das hat ja die letzten Male immer gut geklappt, und da bin ich auch guter Dinge, und ich wollte ja dieses Jahr einfach auch noch ein paar Sachen ausprobieren, von dem her passt es vielleicht ganz gut.
Ja, dann haben wir es jetzt geschafft. Also soweit ich weiß, ist jetzt unser komplettes Hörerfeedback erstmal abgearbeitet. Sollten wir irgendjemanden vergessen haben, meldet euch gerne nochmal. Also von denen, die uns jetzt nicht nur ganz kurz irgendwie Hallo geschrieben haben oder ein Lob, sondern mit irgendwelchen Fragen, dann kann auch mal was durchgerutscht sein. Ansonsten geht's dann am Samstag weiter mit der nächsten regulären Folge. Und nächsten Mittwoch wissen wir noch nicht, was wir machen. Lasst euch überraschen. Bis dann. Tschüss.
Ciao.